Liebe Mitglieder des FDH, des Fachverbandes der Heilpraktiker in Hamburg im hohen Norden, ich grüße Sie herzlich an dieser Stelle zu einem neuen Format auf unserer Facebook-Seite. Mein Name ist Bernd Schmellenkamp, ich bin verantwortlich für die Kommunikation im Verband hier in Hamburg im Norden und insofern werden wir in diesem Format jetzt öfter einen interessanten Menschen aus der großen Welt der Heilpraktiker, aus dem weiten Feld der Naturheilkunde begrüßen, interviewen und eben dahinter schauen. Was macht dieser Mensch, was zeichnet ihn aus und welche Bedeutung hat er eben in unserem großen Bereich der Naturheilkunde? Und zu Beginn dieses neuen Formates muss es natürlich der Chef des Hauses sein, der Chef des Verbandes, der Landesleiter. Und ich begrüße recht herzlich Thorsten Seitel.
Hallo Bernd.
Thorsten, wir wollen zu Beginn dich ein bisschen vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht die neuen Mitglieder oder die unter den Mitgliedern, die bisher sich nicht so mit dem Team des Verbandes beschäftigt haben. Das soll es ja auch geben. Du bist selbst Heilpraktiker, hast die Praxis deines Vaters in Geesthacht übernommen und kommst insofern mitten aus der Praxis. Erzähl mal, seit wann bist du Heilpraktiker?
Ich bin Heilpraktiker seit 2007 und habe die Praxis übernommen 2009 von meinem Vater und bin seit 2005 in der Praxis tätig gewesen. Und vorher bin ich gelernter Krankenpfleger und habe da sehr viel medizinisches Grundwissen erlernt.
Wie wichtig ist diese Praxisverbindung für deine tägliche Arbeit? Also überprüfst du die Entscheidungen im Verband jeden Tag auch in der Praxis oder klammerst du das eher aus und sagst, der Verband ist eine Sache, die Praxis ist eine andere?
Nee, das zahnt schon ineinander, weil es ist auch bei uns satzungsgemäß so, dass eigentlich nur jemand im Vorstand sein kann, der auch in der Praxis tätig ist, damit wir eben dieses praktische Wissen im Verband auch haben. Und vor Ort in der Praxis ist es natürlich auch gut, wenn man weiß, worauf unsere Arbeit fußt.
Wie war das damals, deine Auszeit? Du warst Krankenpfleger. Was hat dich dann zur Naturheilkunde gebracht? Ich meine, das ist ja ein Bereich, da muss man überzeugt sein, da muss man mit Leidenschaft dahinter stehen. Das ist eine Herzensangelegenheit jeden Tag, ja? Sonst kann man, so denke ich zumindest, diesen Beruf nicht ausüben. Man muss auch vor allem überzeugt sein natürlich von den Wirkkräften der Natur und der Naturheilkunde. Wie war das bei dir? Wann ist diese Leidenschaft entstanden?
Die Leidenschaft ist, glaube ich, unterschwellig entstanden durch einfach die Muttermilch sozusagen, weil meine beiden Eltern ja Heilpraktiker waren, meine Großvater, Urgroßvater auch schon Heilpraktiker war. Deswegen habe ich das unterschwellig mitgekriegt. Und in der Schulmedizin hat man dann eben festgestellt als Krankenpfleger, dass es das nicht alles allein sein kann, sondern dass es neben der klassischen Schulmedizin auch andere Themenfelder gibt. Und da ist man dann reingewachsen und dann ist praktisch, je mehr Kontakt man hatte mit der Naturheilkunde, desto mehr ist dieser Durst entstanden nach Naturheilkunde.
Hast du das je bedauert? Hast du gedacht, Mensch, wäre ich mal vielleicht im medizinischen, im Krankenhausbereich geblieben, in der Schulmedizin oder hätte vielleicht einen ganz anderen Beruf angedacht oder eingeschlagen? Du hast ja vielfältige Interessen, wie ich weiß. Hast du das je bedauert, diesen Weg eingeschlagen zu haben?
Also bedauert habe ich den nie. Manchmal denkt man sich, Mensch, es wäre schön, wenn wir noch mehr Möglichkeiten hätten in der Praxis. Aber eigentlich bin ich so, wie meine Tätigkeitsfeld ist, rundum zufrieden und es ist für mich einer der schönsten Berufe, die es gibt.
Jetzt denke ich mir mal, dass die letzten Monate der größte Schock waren wahrscheinlich in deinem Berufsleben, oder? Das heißt, irgendwann hast du realisiert, da ist jetzt nichts mehr, wie es war, da bleibt kein Stein auf dem anderen, das wird bedrohlich, das Terminbuch ist leer, es ruft kaum noch jemand an. Die Mitarbeiter sind nicht mehr da. Was war, oder kannst du dich noch erinnern, was hast du gemacht, als diese Erkenntnis bei dir kam? Ich meine, es gibt ja, wenn man fragt, was hast du am 11. September gemacht oder so, dann hat jeder so eine Erinnerung. Wie ist das bei dir bei Corona? Was war so der Punkt, wo du realisiert hast, jetzt wird's eng?
Wir sind erst mal 2 Wochen in Urlaub gegangen. Um das mal, also um es ernst zu beantworten, als dieser Lockdown kam, als die Schulen hier in Schleswig-Holstein zugemacht haben, haben wir uns hier als Praxisteam relativ zeitnah entschieden, wir machen erstmal die Praxis für 2 Wochen zu, um erstmal zu gucken, was kommt da auf uns für eine Welle zu und wie arbeiten wir in Sachen Hygiene und in anderen Teilen mit der Praxis künftig weiter. Und von daher war das eigentlich für uns in der Praxis eigentlich der richtige Weg. Wir haben dann Osterdienstag wieder aufgemacht und das war natürlich schon etwas befremdlich, weil das kannte man nicht, wie du gerade richtig sagst, das Terminbuch war nicht voll wie sonst. Es ging sehr schleppend los. Man hat auch gemerkt, dass die Patienten von Sorge getrieben waren. Kann ich zum Heilpraktiker gehen? Kann ich mich da anstecken? Kann ich mich nicht anstecken? Darf ich nicht? Und diese Unsicherheit dauerte jetzt mittlerweile. Mitte Juni sind wir wieder auf einem normalen Niveau und arbeiten eigentlich wieder ganz normal wie vorher auch. Unter natürlich anderen Vorgaben in Sachen Hygiene. Dadurch ist das Wartezimmer auch anders gefüllt. Aber ansonsten haben wir eigentlich wieder einen relativ normalen Arbeitsalltag mit Einschränkungen durch Corona.
Was hat das mit dir gemacht? Also, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, viele Menschen interviewt die letzten Monate. Die haben mir alle unisono berichtet, es hat was mit ihnen gemacht. Ich sage nur mal ein Stichwort: Unberechenbarkeit. Also, diese Erkenntnis, es ist eben nicht alles so, wie man sich das vorstellt, wie man das taktet, wie man sich das denkt und plant, wie das vielleicht die letzten Jahre und Jahrzehnte war. Wir sind ja die Generation, die in Krieg geben, die ganzen Unberechenbarkeiten, die unsere Eltern und Großeltern erlebt haben, nicht erlebt haben, hatten vielleicht auch so eine falsche Vorstellung von Sicherheit. Ja? Ich sage immer, wenn man mal das Universum um uns herum mal ganz pathetisch groß betrachtet sieht, da ist ja auch komplette Unordnung. Da sterben jeden Tag Sterne, ganze Galaxien und es verschwinden Planeten. Das heißt, diese Vorstellung, dass ausgerechnet wir hier unten auf dieser kleinen Erde alles im Griff haben, die war vielleicht auch falsch, oder?
Ja, ich glaube, wir alle haben da ein Stück Demut wieder gelernt. Einmal im Umgang auf uns, was du sagst, im Umgang mit Thema Zukunft. Also ich glaube, bis Anfang März ist jeder davon ausgegangen, wir arbeiten bis 64, 65, 67, gehen dann irgendwann in Rente und genießen unser Alter. Und jetzt ist man durch Corona ganz schön durchgeschüttelt worden. Man hat Sorgen um die Gesundheit gekriegt. Manche haben Sorgen um die Existenz gekriegt. Und man hat festgestellt, ein Weiter so wie bisher kann es nicht geben und wird es auch nicht wieder geben, selbst wenn alles wieder freigegeben ist. Ich glaube, unser Leben wird nicht so sein wie Ende Januar, Anfang Februar, sondern wir werden zukünftig anders mit dem Leben umgehen. Und ich glaube, so wie unsere Großeltern immer eine Notration Lebensmittel im Keller hatten, so werden wir immer eine Notration Mundschutz und Handschuhe zukünftig irgendwo im Keller haben und ein kleines Flasche Desinfektionsmittel, weil man weiß ja nie. Also ich glaube, das hat schon einiges mit uns gemacht.
Wie ist das mit der Digitalisierung? Also wir wollen ja auch jetzt an die Zuschauer denken, an die Mitglieder des Verbandes, die vielleicht noch nicht so schnell wieder die Praxis haben hochfahren können wie du, weil du einen sehr alten, treuen Kundenstamm hast, den Geestag. Aber da gibt es ja vielleicht auch den ganz jungen Heilpraktiker, die ganz junge Heilpraktikerin in Hamburg, in einem Vorort oder wo auch immer sie uns jetzt zuschauen, die eben jetzt quasi noch am Boden liegen und die Praxis, die sie gerade eröffnet haben, läuft noch nicht. Was können wir denen für einen Ratschlag geben? Ist die Digitalisierung, das, was wir jetzt gerade machen, das ist ja Zoom-Technologie, ZOOM, für alle, die das interessiert, das kann man sich runterladen, das ist eine App. Theoretisch könnte ich ja jetzt Patient sein, du bist der Heilpraktiker und ich könnte dir schildern, dass mir, keine Ahnung, hier oben ständig irgendwelche Pickel wachsen. Was hat das denn zu bedeuten, Herr Seidel? Dann komme ich ein bisschen heran, dann guckst du dir das an. Mal salopp gesagt, ja. Ist die Digitalisierung auch für die Heilpraktiker und für die Behandlung, ich sage mal Stichwort Online-Sprechstunde, künftig ein Thema?
Nein. Also Zoom ist ein Portal, was für sowas überhaupt nicht geeignet ist. Es hat mit Datenschutz und Ähnlichem zu tun. Es gibt natürlich Anbieter, die Online-Sprechstunden anbieten. Das kann man in Teilen in der Praxis nutzen für Bestandspatienten, auf keinen Fall für neue Patienten. Ich persönlich bin aber der Meinung, eine Online-Sprechstunde ersetzt nicht den persönlichen Kontakt. Beispiel jetzt von dir, die Hautgeschichte, sowas müsste man sich live anschauen. Also das ist nicht im Zeitalter auch von Digitalisierung möglich zu sagen, ich schaue jetzt mal ein bisschen näher auf den Monitor und sage dann, das ist das und das und jetzt würde ich das und das empfehlen. Der direkte Patientenkontakt ist das A und O. Das hat was mit Sorgfaltsgründen, mit seriösem Arbeiten zu tun. Eine Online-Sprechstunde kann das vielleicht mal flankieren, um eine Frage zu klären, weil es nochmal ein bisschen was anderes ist wie das Telefon. Wobei das gute alte Telefon eignet sich auch, um den Patienten mal zu beraten. Aber der persönliche Kontakt ist das A und O einer sorgfältigen und sauberen Arbeit.
Ich habe das deswegen gefragt, weil ich immer versuche, in allem irgendwo einen Sinn zu sehen, etwas Positives zu sehen. Und auch hier haben mir die Gespräche der letzten Monate gezeigt, es gibt durchaus viele Menschen, die bei allen Problemen, die die Krise, die die Pandemie mit sich gebracht hat, tatsächlich auch Positives sehen. Also mehr Zeit zu haben, mal wieder ein Buch zu lesen, mehr sich mit Freunden zu unterhalten. Ich habe also Freunde, die habe ich noch nie so häufig gesprochen oder gesehen wie die letzten Monate. Es gibt so eine Entschleunigung. Der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat in einem lesenswerten Interview im Spiegel dieser Woche, im aktuellen Spiegel, gesagt, dass er sich da doch auch manche Entwicklungen wünscht. Er hat zum Beispiel genannt, müssen die Kreuzfahrtschiffe in dieser Form die Weltmeere befahren, in dieser verrückten Weise, müssen sie die Häfen von kleinen Städten, von Urlaubsorten wie Venedig überfluten und sind dazu noch riesige Dreckschleudern. Nur als ein Beispiel hat er es genannt. Wir wollen es jetzt nicht zu weit ausdehnen, aber hat diese Pandemie auch irgendwelche Vorteile?
Ja, eine Pandemie hat selten Vorteile. Das, was wir daraus für Schlüsse ziehen, ist dann vielleicht ein Vorteil, dass wir uns, was du angesprochen hast, diese Entschleunigung, was du angesprochen hast, die Telefonate, die Kommunikation zu Leuten, hat, finde ich, plötzlich einen ganz anderen Stellenwert. Also die Gespräche sind tiefgründiger. Früher hat man mal kurz angerufen, gefragt, wie geht's dir? Heute sind die Gespräche schon mit einer ganz anderen Tiefe und persönliche Kontakte werden auch wieder mehr wertgeschätzt, weil durch diesen Lockdown hatte ich zu vielen Menschen überhaupt keinen persönlichen Kontakt. Und dadurch, denke ich mal, hat das schon einen anderen Stellenwert gekriegt. Ich habe leider aber auch festgestellt, dass Leute, die zum Zeitpunkt des Lockdowns diese Entschleunigung sehr positiv fanden und die Lebensqualität sehr hoch geschätzt haben, die relativ schnell aber leider wieder in alte Verhaltensmuster gefallen sind und vieles von dem, was sie vor 6 Wochen noch gesagt und propagiert haben, heute schon wieder vergessen haben. Also wir müssen uns immer wieder zurückerinnern, ähnlich wie wenn wir aus dem Urlaub kommen und sagen, Mensch, Urlaub war schön, warum machen wir das zukünftig nicht weiter, dass wir uns da täglich wieder dran erinnern, was die Vorteile dieser Lebensumstellung waren. Unabhängig davon müssen wir natürlich jetzt erstmal zusehen, dass wir gut und gesund aus dieser Pandemie wieder rauskommen.
Genau, machen wir es aber jetzt nochmal konkret für die Heilpraktiker, für unseren Verband, für den FDH in Hamburg im Norden. Du hast ja natürlich die letzten Wochen und Monate unglaublich viel mit den Mitgliedern telefoniert, zusammen mit Carola, mit Britta, mit Anne, mit dem Team in der Verbandszentrale. Ihr seid natürlich immer da und wenn mal nicht, dann ruft ihr sofort zurück und antwortet. Da ist ja enorm viel zurückgekommen. Wie ist dein, mal ganz ehrlich gesagt, wie ist deine Bestandsaufnahme? Liegt die Wirtschaft in Hamburg am Boden? Werden x Prozent der Heilpraktiker nicht überleben, wirtschaftlich gesehen? Wie ist deine ganz ehrliche Prognose und Analyse?
Also meine ehrliche Prognose und Analyse ist eigentlich, dass es natürlich bestimmt den einen oder anderen Kollegen gibt, der durch diese Krise nicht gut durchkommen wird, aber dass ein Großteil unserer Kollegen der meiste Teil unserer Kollegen gut durch diese Krise durchkommt, weil wir seriöse und bodenständige Arbeit machen und das gewertschätzt wird. Und jetzt, wie wir, nicht nur wir in unserer Praxis, sondern auch aus den anderen Praxen die Rückmeldung kommt, die Patienten finden wieder den Weg in die Praxen. Und das ist das A und O.
Wie ist das mit der Medienlage? Jetzt hat die Corona-Pandemie ja etwas überlagert, was zu Beginn des Jahres, was eigentlich im Lauf des ganzen letzten Jahres uns auch in der Kommunikation hier beschäftigt hat. Was ist mit dieser Medienkampagne, was ist mit dieser politischen Kampagne gegen die Heilpraktiker? Da muss man ja, glaube ich, tatsächlich von einer Kampagne sprechen, die irgendwo und irgendwer anzettelt. Die Frage ist immer noch, wer genau, aber die Auswirkungen sind ja gravierend. Da gibt es jetzt immer mehr Diskussionen, den Beruf irgendwo nicht mehr so anzuerkennen wie früher, die Leistungen nicht mehr abzurechnen. Zusammengefasst, wie siehst du das? Was können wir den Mitgliedern sagen? Wie ist damit umzugehen?
Also fangen wir mal mit dem letzten Thema an, mit der Erstattung. Es ist so, dass der Senat in Hamburg beschlossen hat, dass Anfang diesen Jahres der Beamte nicht mehr den Besuch beim Heilpraktiker erstattet bekommt. Das hat aber weniger was mit unserem Beruf zu tun, als dass die Bürgerschaft in Hamburg den Beamten nicht besser stellen möchte als einen gesetzlichen Versicherten. Also der Beamte soll die gleichen Ansprüche haben wie ein gesetzlich Versicherter, und das sieht nun mal die Behandlung bei einem Heilpraktiker nicht vor. Die Beamten haben aber meistens über ihre private Zusatzversicherung die Möglichkeit, den Besuch weiterhin beim Heilpraktiker erstattet zu bekommen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, wie du gerade gesagt hast, die Kampagne, von wem kommt sie, das weiß man immer nicht. Wir hatten letztens einen Fernsehbericht bei RBB, der relativ neutral war, beide Seiten beleuchtet hat. Aus meiner Sicht seit langem mal wieder ein sehr guter Bericht über die Naturheilkunde. Also es geht ja nicht immer nur um die Heilpraktiker. Ansonsten Beschneidung von unserem Beruf. Das ist auf Deutsch Kaffeesatzlesen zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist ein Rechtsgutachten vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegeben worden, wo wir jetzt einfach mal abwarten müssen, was bei rauskommt. Die Veröffentlichung ist für Ende Juni, Anfang Juli geplant. Und dann muss man einfach mal sehen, was steht in diesem Rechtsgutachten. Und dann muss man schauen, was man daraus für Schlüsse zieht.
Nun hast du ja sehr gute Kontakte in die Politik, auch mit deinem Team. Wir sind in der Kommunikation stets bedacht, da den Kontakt aufrechtzuerhalten. Für alle, die Fragen haben zu diesem Thema, gerne an uns hier auf der Facebook-Seite unter diesem Video stellen, schreiben, kommentieren. Es gibt natürlich auch eine Menge an Materialien auf der Webseite, muss man sagen. Und wenn irgendwelche Fragen sind, melden Sie sich bei uns, melden Sie sich in der Verbandszentrale. Die Carola, wie
Richtig.
gesagt, die Britta, die Anne, die werden ihre Anfragen sehr gerne aufnehmen und alles tun, um die zu beantworten. Es gibt eine Menge Materialien, es gibt auch eine Menge Verunsicherung. Vielleicht auch das der Punkt, ne, sich nicht verunsichern zu lassen. Ich erinnere mich da an eine Sendung mit Sandra Maischberger zu dem Thema, wo verschiedene Protagonisten vor der Kamera saßen. Da ist es einfach auch mal wichtig, die richtige Lanze zu brechen für die Naturheilkunde. Ich persönlich sage immer, wie kann die Natur Unrecht haben? Ja? Also wenn wir uns mal muss man etwas überspitzt sagen würde, Natur gegen Pharmaindustrie. Ja? Wer ist da der Glaubwürdigere? Muss man sich da verstecken als Heilpraktiker? Ich glaube nicht.
Also,
Ja? Wir haben die Natur hinter uns. Kann die Natur irren?
da muss man, ich bin da ja noch ganz anders aufgestellt, weil auch wir haben Pharmaindustrie. Also das ist ja nicht immer nur so, dass nur die Chemie Pharmaindustrie hat, auch die Naturheilkunde hat Pharmaindustrie. Wichtig ist doch, und das ist doch im Endeffekt die Botschaft, die wir nicht nur den Kollegen mitgeben müssen, sondern auch vielleicht, falls Patienten hier diese Sendung sehen, im Endeffekt ist entscheidend, dass der Therapeut seine Grenze kennt. Egal, ob das der Schulmediziner ist oder der Naturheilkundler, der Physiotherapeut oder der Ergotherapeut. Und am sinnvollsten ist, wenn jeder das tut, was er kann, und man guckt, wo können wir am besten die Naturheilkunde und die klassische Schulmedizin verzahnen, dann holt man nämlich das Bestmöglichste für den Patienten raus. Und es gibt nicht ein Schwarz oder Weiß, die Naturheilkunde ist besser als die Schulmedizin oder die Schulmedizin ist besser als die Naturheilkunde, sondern am besten ist, wenn man sinnvoll Therapiearten kombiniert. Und nochmal, ich wiederhole mich ganz gern mit diesem Satz, jeder Therapeut muss wissen, wo seine eigene Grenze ist.
Wenn Sie zu diesem ganzen Thema Fragen auch bekommen von Patienten, die sagen, ich habe das gelesen oder stimmt denn eigentlich das? Und Sie haben nicht im ersten Blick und ersten Augenblick eine Antwort, auch diese Fragen gerne an uns weiterleiten in die Geschäftsstelle. Wir helfen Ihnen dann gerne mit der Beantwortung dieser Fragen. Denn wichtig ist, glaube ich, da Flagge zu zeigen und sich eben nicht unterkriegen zu lassen.
Einmal das und zum anderen, was wir eben feststellen, und das ist eigentlich für mich persönlich eigentlich das größte Problem in den letzten Monaten, ist das, was in sozialen Medien oder sonst wo gepostet wird, ohne dass man genau hinschaut, von wem was gepostet ist oder auch von welchem Datum das ist. Also uns fragen Mitglieder, ob der Post aktuell ist. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass das ein Artikel von 2010 ist. Also auch da immer, wie man das klassisch auch früher gemacht hat, mal ein bisschen nach recherchieren, ein bisschen mal in den Hintergrund gucken und nicht einfach ungesehen Texte durchwinken und als ist so weiterleiten.
Genau. Und vielleicht auch immer mal unsere Facebook-Seite verfolgen. Wir weisen ja immer auf Artikel hin, auf Sendungen hin. Auch die von dir erwähnte RBB-Sendung werden wir jetzt noch verlinken hier auf der Facebook-Seite. Ich erinnere mich an ein Interview, was wir hier mal gepostet haben mit Müller-Wohlfahrt, dem ja schulmedizinischen Orthopäden, der sich unglaublich positiv über die Heilpraktiker, über die Naturheilkunde geäußert hat. Auch das ist so ein Thema, was man sich immer mal in Kopie in die Praxis legen kann und bei Bedarf mal den Patienten mitgeben kann. Denn da ist eigentlich einer der renommierten Menschen, der sich für die Naturheilkunde äußert. Am Beispiel jetzt seiner Patienten, vor allem der Sportler, der ganz berühmten Sportler. Also ruhig auch mal solche Dinge ausdrucken, kopieren und vorrätig halten in der Praxis.
Genau.
Das wäre auch noch so ein Tipp in der Kommunikation.
Ja, also das ist das A und O. Kommunizieren mit den Patienten. Und das A und O ist einfach gute Arbeit am Patienten machen. Das ist die beste Werbung. Und dann braucht man sich auch um den Rest keine Sorgen machen.
Genau, wir werden auch an dieser Stelle einzelne Mitglieder mal vorstellen und einfach mit dieser Technologie auch hin und her schalten zu Playern, zu Machern in unserer Branche der Naturheilkunde. Das war unsere erste Folge von unserem kleinen Chat, von unserem kleinen FDH-Chat hier. Danke dir, Thorsten Seidel, dem Chef
Ja
des
auch.
Verbandes und Ihnen, wo immer Sie uns schauen, alles Gute, kommen Sie gut durch die Pandemie, durch die Krise und behalten Sie die Hoffnung und den Mut. Bis bald.
Schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.